Herzlich willkommen zum heutigen Abend, dritten Abend. Und ich würde gerne beten zum Anfangen. Jesus, ich danke dir, dürfen wir uns wieder einmal mehr dein Wort vertiefen. Ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschliessest heute Abend, dass du uns wieder Begeisterung gibst, dass wir dürfen staunen über die Reichhaltigkeit, die in deinem Wort drin ist. Halt uns ab dort, wo wir sind, aus dem Alltag raus, wo uns vielleicht auch vieles beschäftigt. Nimm du das in deine Hand und führe uns in dein Wort hinein. Amen. Ja, heute Abend entdecken. Wir sind am Sonntag schon darauf eingegangen. Entdecken, was eigentlich da steht. Und ich werde ganz kurz zu einer Korrigenda kommen. Ich habe am Sonntag etwas gesagt, was so nicht stimmt oder nur vielleicht stimmt. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden. Ich habe gesagt, Johannes sei der Cousin von Jesus. Ich gehe immer wieder in die Falle. Er war nicht der Cousin, außer man ist spitzfindig. Wir wissen nur, dass Maria und Elisabeth verwandt waren. Und es könnte sein, dass sie Cousinen waren. Und dann wären Jesus und Johannes Cousin zweiten Grades. Aber Cousin, genau. Aber umgangssprachlich kann man auch von Cousin reden. Aber richtig wäre Cousin oder Cousin zweiten Grades. Aber das wäre das nächste Verwandtschaftsverhältnis, das möglich ist. Kann auch gut sein, dass sie weiter aussen verwandt waren. Einfach das noch zu eurer Info. Das ist nicht korrekt gewesen. Das ist, wenn man Teil des Skripts einfach übernimmt und nachher nicht mehr nachforscht, obwohl man es eigentlich wüsste. Und dann hat man es schon falsch gesagt. Genau. Das noch als Ergänzung. Ich will anknüpfen bei dem, wo der Ueli letztes Mal darauf eingegangen ist, die drei Lesarten. Mit dem Entdecken, mit dem Forschen und Entdecken befinden wir uns vor allem beim forschenden Lesen, aber auch beim Begegnungslesen. Also das Forschen soll ja nachher nicht zur Begegnung führen. Also wir sind nach wie vor in diesen zwei Lesarten drin. Und die grosse Frage ist natürlich, das ist mega zeitintensiv. Wo bringe ich das im Alltag unter? Vielleicht hat euch das beschäftigt seit dem Sonntag die Frage, wann kann ich denn das machen im Alltag, so ausführlich? Es ist natürlich schwierig. Und wir möchten heute einfach zwei, drei Ansätze anschauen, wie das in eurem Alltag greifen kann. Nicht mega umfangreich, aber wie es doch irgendwo normal werden kann, die forschende Haltung beim Bibellesen. Und dazu möchte ich euch das Forscher- oder das Starterpaket vorlesen, das ihr auf Seite 24 kennt, in eurem Teilnehmerheft. Das Forscherpaket. Als erstes braucht ihr natürlich eine Bibel. Und es ist da natürlich prompt nicht das Bild drauf, das ich eigentlich gerne hätte. Es ist eine Hoffnung für alle drauf. Ich will da ein bisschen revidieren, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Ich will es nicht durchstreichen, weil vor zwei Wochen habe ich gesagt, eine Übersetzung, die für euch stimmt, die ihr gerne drin leset. Und das kann eine gute Hoffnung für alle sein. Aber wenn ihr forschen wollt, sind die sinngenauen Übersetzungen einfach nicht ganz so einfach zum Forschen. Weil in einer sinngenauen Übersetzung, das habe ich vor zwei Wochen erklärt, werden gewisse Sachen bereits ausgelegt. Es steht nicht so im Griechischen, sondern es wird bereits interpretiert, was in der wortgenauen Übersetzung nicht wäre. Und darum, zum wirklich forschen, was steht denn eigentlich da, ist eine wortgenaue Übersetzung sinnvoller, weil dann kann man auch diesen Wörtern nachgehen, die dort stehen. In einer sinngenauen Übersetzung kann es Wörter drin haben und ihr forscht diesen Wörtern nach und plötzlich merkt ihr, das steht ja gar nicht im Grundtext. Darum, eine Bibel gehört natürlich dazu, wenn möglich wortgenaue, zumindest zusätzlich. Wenn ihr sagt, heute wollt ihr mal richtig forschen, nehmt zumindest eine wörtliche Übersetzung dazu. Zu eurer sinngenauen Übersetzung. Das Zweite, der Notizblock. Und bevor jetzt alle Frauen den Männern zuzwinkern und sagen, die sollten eben doch Tagebuch schreiben, es ist nicht so ein einfaches Thema. Ich bin nicht der Notizbuchschreiber, ich bin auch nicht der Tagebuchschreiber. Ich probiere es seit 16 oder ich habe es die ersten 10 Jahre dort immer wieder probiert, nachdem ich so halbwegs erwachsen war. Und ich bin recht gelassen worden, das lasse ich. Mit Notizbuch kann es wertvoll sein, da und dort Notizen zu machen. Ich habe ein Gebetstagebuch und ich führe das regelmäßig. Einmal alle zwei, drei Monate. Also macht euch da nicht so einen Stress, es mag sinnvoll sein, so ein Notizbuch. Und was ich sehr positiv erlebe, ist das Teilnehmerheft. Das kommt mir als Mann total entgegen. jeden Tag mein Gedanke, für mehr als einen Satz jetzt nicht Platz, und für jeden Tag mein Gebet. Und ich habe mir überlegt, ob ich ein Notizbuch kaufen will, wo ich einfach jeden Tag einen Gedanken und ein Gebet notieren kann. Weil diese Art spricht mich jetzt an. Ich muss nicht mega viel notieren, ich muss auch nicht anfangen mit Liebe Tagebuch und weiss nicht was, sondern einfach das, was mir wichtig geworden ist in der Begegnung mit Gott, und vielleicht noch ein Gebet zum Reagieren auf das, was mir wichtig geworden ist. Kann wichtig sein, ein Notizbuch, aber nicht zum jetzt Druck aufsetzen, hey, ihr müsst ein Tagebuch führen, ein stille Zeit-Tagebuch. Das ist nicht die Meinung. Etwas anderes, was für viele wertvoll ist, ist ein Anstrichsystem. Als ich das erste Mal ein Anstrichsystem vorgestellt bekommen habe, das hat etwa gleich viele Farben gehabt, da habe ich rot gesehen und habe gesagt, aber sicher nicht. Erstens immer so viele Farbschriften rumschleichen und zweitens, ich habe den Überblick nicht. Bis ich mal verstanden habe, welche Farbe für was steht. Und ich habe mich hier gegen ein Anstrichsystem entschieden. Einfach ist alles rot. Und seit ein paar Jahren habe ich zwei Farben, rot und blau. Ihr müsst herausfinden, was für euch stimmt. Ich finde es eigentlich noch cool, wenn ich es heute so ein bisschen anschaue, wenn das wirklich mal verinnerlicht ist. Dann könnt ihr in die Bibel schauen und sehen, alles, was gel ist, das sind Charaktereigenschaften von Gott. Alles, was grün ist, sind Verheißungen oder Ermutigungen, Trost. Also wenn ihr es nicht lesen könnt, dürft ihr es gerne bei mir anfordern, schicke ich es auch in einer grösseren Auflösung noch. Oder rot, das, was für mich wichtig ist, was für Gemeinde und für Kirchen ist, zum Beispiel violett, kann etwas sein, was Sinn macht. Ich selber arbeite nur mit Rot und Blau. Rot, was für mich wichtig ist, Blau, all das, wo mir aufgeht, was eigentlich negativ ist für all die Menschen, die da draußen sind. Also wo sie in die Pfanne gehauen werden, sage ich mal, wenn sie nicht Jesus werden nachfolgen. Eigentlich Gerichtsverheißungen, sage ich mal. Das sind meine zwei Farben. Vielleicht entspricht ihr aber auch ein anderes System. Mit so Kürzeln nebenan schreiben. J für Jesus, G für Gott, HG für Heiliger Geist, Verheißungen ein V, wichtig Ausrufezeichen, Fragen verstehe ich nicht, Fragezeichen, Gnade, was das für ein Zeichen ist, weiss ich auch nicht. Könnt ihr auch ein eigenes erfinden, Schulden, Blitz und so weiter, könnt ihr auch selber entwickeln. Der Sinn dahinter ist, dass wenn ihr eure Bibel schaut, dass ihr mit Einblick seht, was ist da und da auf dieser Seite mir mal wichtig geworden, in welchem Zusammenhang steht die Aussage. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, hey, aber das geht gar nicht. Heiliges Buch, Goldschnitt, da wird sicher nicht reingemalt. Es hat mich mega Überwindung gekostet, in meine Goldschnittbibel den ersten Vers rot anzumalen. Und vor allem, weil ich mich nachher vermalt habe, nicht schön auf der Linie geblieben bin. Und wenn das für dich wirklich ein No-Go ist, oder vielleicht auch Leute, die aus dem islamischen Hintergrund kommen, Koran, den darf man natürlich ja nicht reinmalen, auch nicht am Boden legen oder so. Vielleicht die Möglichkeit der zweiten Bibel. Die eine, die schön Lesebibel, die weiss bleibt, und eine andere, die Studienbibel, die ihr reinmalt und reinschreibt. Das einfach als Hinweis, als Ergänzung. Nachher etwas Nächstes, Bibliothek. Wie wir können forschen. Und da empfehle ich euch, oder ich habe es heute vorher bei der Vorbereitung mit ein paar Leitern gesagt, meiner Meinung nach gehört in jedem christlichen Haushalt zumindest ein Lexikon zur Bibel. Ist so etwas Wertvolles, wo so eine geballte Ladung von Infos, Hintergrundinfos drin sind, besorgt euch so ein Lexikon. Ich glaube, mit etwa 40 bis 50 Franken sind ihr dabei. Manchmal hat es in der Brocke, genau, habe ich auch schon gesehen. Das ist nicht einmal mehr die aktuellste Ausgabe, 2003. Die neue ist grün. Es gibt auch andere ähnliche Nachschlagewerke. Also ich lege nicht Wert darauf, dass ihr das kaufen, wenn es wahrscheinlich eines der besten ist auf dem Markt. Das da, der grosse Bibelführer, das ist ganz neu rausgekommen. Das werde ich mir jetzt zuerst mal noch besorgen und reinschauen. Muss aber sehr wertvoll sein. Sehr gut. Pam? Der Bibelführer? Lexikon, wir arbeiten nachher gerade noch damit. Ich sage, also, da drin findest du eigentlich zu jeder Person, die in der Bibel genannt wird, oder zu jeder Stadt, zu jeder Region findest du Infos. Wir werden nachher noch ein, zwei Beispiele daraus lesen, dass du gerade ein bisschen siehst, wie das funktioniert. Und der grosse Bibelführer, der hat Karten drin. Früher hat es so Heftchen gegeben mit verschiedenen Kartenausschnitten. Das findet man heute nicht mehr so, weil im Internet kannst du alles sogar nachschauen. Der hat Karten und Hintergrundinfos zu den einzelnen Bibelbüchern. Genau. Den Bible-Server habe ich am ersten Abend empfohlen. Unbedingt einen Blick wert. Und Hotline. Und der Hotline, wenn ihr nicht mehr weiterkommt oder eine Frage habt und sagt, den Text verstehe ich nicht, ist es wichtig, dass ihr eine Hotline habt. Und die Hotline, die ist nicht zwangsläufig immer der Pastor. Ihr dürft zwar einen Pastor anrufen, ich bin gerne eure Hotline, Aber eure Kollegen, Freunde aus der Gemeinde, Kleingruppen, sollen genauso Hotline sein. Und ihr werdet heute Abend merken, zusammen in einem Bibeltext forschen, an der Kleingruppenebung, das Lexikon zur Bibel oder vielleicht sogar einen Bibelkommentar dabei haben, ist sehr wertvoll. Darum Thema Hotline. Wertvolle Sache, ich sage, Lexikon zur Bibel ist Einsteigerniveau, Bibelkommentar ist nachher schon Amateurlevel und empfehle jedem, vielleicht mal so zu überlegen, warum nicht einen Bibelkommentar anzuschaffen. Sie fragen zu diesen Hilfsmitteln, zu dieser Entdeckerausrüstung. Dann gehen wir weiter. Nochmal ganz kurz praktisch an einer anderen Grafik, um was geht es im Entdecken. Es geht darum, dass wir vom damals über den Zeitgraben von 2.000 bis 6.000 Jahren irgendwie ins Heute kommen mit dieser Bibelaussage. Heisst, entdecken, zuerst mal den Text lesen, nachher tun wir ihn erforschen mit Fragen und durch die Fragen, die wir stellen und Antworten, die wir suchen, entdecken wir den Text, finden Schätze da drin und dann können wir über die Brücke vom Aktualisieren gehen. Das nennt man Hermeneutik letztendlich, den Text von damals, was er damals bedeutet hat, übertragen ins Heute und nachher im Heute essen, anwenden für mich. Was will Gott mir jetzt zu diesem Text sagen? Aber wie gesagt, auf das gehen wir nächstes Mal näher ein. Ich werde es mit euch noch kurz an einem Beispiel durchspielen. Da muss ich glaube nichts mehr dazu sagen. An einem Beispiel durchspielen, bevor wir nachher in die Kleingruppe gehen. Was bedeutet das? Oder wie sieht das aus? Ich habe euch hier einen Text. Markus 2, 13 bis 14. Den haben wir etwa vor 10 Tagen gelesen. In der stillen Zeit. Und ja, wir lesen doch gerade mal zusammen. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Im ersten Moment sagt man vielleicht auch, kennen wir den Text. Und ist doch erstaunlich, was wir aus nur zwei Versen herausholen können, wenn wir in dem nachgehen. Was heisst jetzt das? Als erster Schritt, den Text lesen. Den Text einfach mal auf mich wirken lassen. Jetzt, das ist nicht irgendeine meditative Übung oder so, sondern wie kann ich das machen? Vielleicht 2 bis 3 Mal lesen, den gleichen Abschnitt lesen, laut lesen, vielleicht ganz bewusst eine andere Übersetzung, eben eine wortgenaue Übersetzung, oder wenn ihr eine wortgenaue Übersetzung schon von Beginn weg habt, vielleicht mal in einer sinngenauen lesen, dass ihr beide Arten von Übersetzungen getan haben. Oder mal für euch ins Mundart übersetzen. Weil Hochdeutsch ist einfach nicht unsere Muttersprache. Oder für die wenigsten von uns. Ist jetzt bei diesem Text nicht wahnsinnig schwer, aber wenn wir dann happige Lehrtexte aus dem Römerbrief haben, sieht es schon wieder anders aus. Kann eine hilfreiche Übung sein, spricht mich jetzt nicht an mit dem ins Mundart übersetzen, aber lohnt sich doch einmal, das auszuprobieren. Das zum Lesen, einen Text lesen. Und wenn man sieht schon, wenn wir das ein durchexerzieren, können wir bei 2 Versen gleich schon locker mal 5 Minuten dran sein oder ein bisschen länger. Und nachher kommt der nächste Schritt, Fragen stellen. Das haben wir am Sonntag ein durchexerziert, dass einmal ein paar Fragen, W-Luppen, könnte man dem sagen, mit diesen W-Fragen. Was könnten für Fragen sein, die da kommen? Wo findet die Geschichte statt? Was tut Jesus in dieser Geschichte? Wer ist der Levi? Etc. etc. Auch Begriffe, die ich nicht verstehe. Gibt es auch Begriffe oder Aussagen, die sich in mir Widerstand regt? Also gerade letzte Woche haben wir 2, 3 so Texte gehabt. Dann habe ich gemerkt, hat sich in mir Widerstand geregt, weil ich es nicht verstanden habe. Ich muss sagen, kann denn das bedeuten, was ich jetzt im ersten Moment das Gefühl habe, dass es bedeutet? Das ruhig mal rausschreiben und sich bewusst werden, es stört mich etwas. Und dann die Frage, was stört mich und warum stört es mich? Und nachher Antworten suchen. Wie suche ich Antworten? Textzusammenhang, was steht vorher, was steht nachher? Weitere Bibelstellen. Viele Bibeln haben auf der Seite Verweisstellen zum Alten Testament oft. Oder Parallelstellen werden dort auch erwähnt. Wie die Geschichte vom letzten Sonntag, die steht in allen 4 Evangelien. Dann Hilfsmittel, Bibellexikon, Atlas, Internet oder eben die Hotline mal anrufen oder in die Kleingruppe bringen. Ich möchte einfach noch eine Gefahr, Thema Internet. So wie Papier geduldig ist, ist Internet noch viel geduldiger. wenn ihr im Internet etwas eingebt und geht suchen, ihr findet alles. Und es braucht Weisheit, das zu unterscheiden. Ich habe das manchmal, wenn ich bei einer Predigt ein bisschen anstehe. Dann gebe ich oft den Text mal im Internet ein und gehe schauen, was findet man so. Und in der Regel hilft es mir nicht, sondern es verwirrt mich nur mehr. Christian hat vorhin gerade ein Erlebnis erzählt, du wolltest schauen, wo das Land von der Gerasener ist. Er hat das im Internet gesucht und der erste Suchtreffer ist die Homepage von der Kirche für die Homosexuellen und Lesben. Also man findet einfach alles im Internet und auch theologisch fragwürdige Sachen. Und wenn er sagt, hey, traue mir das nicht zu, theologisch zu unterscheiden, dann lasst das mit dem Internet vielleicht gescheiter sein. Oder kommt mal und fragt, was sind denn wertvolle Seiten? Genau, ich kann dann auch sagen, warum diese Seiten wertvoll sind oder nicht. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das gleich gewichten oder nicht. Genau. Vielleicht ganz kurz, wenn wir es anhand von dieser Frage durchgehen, möchten wir mal versuchen, ein paar Fragen zu beantworten. Und ich habe mir dazu nur das Lexikon zur Bibel genommen, dass ihr mal spürt, wie tut das, wenn ich mit dem Fragen erkunde. Wo findet die Geschichte statt? Für das habe ich das Lexikon noch nicht gebraucht. Wenn wir den Abschnitt vorher lesen, dann sehen wir, Jesus ist in Kapernaum, ist die Geschichte mit dem Gelähmten, der von den vier Freunden runtergelassen wird. Und nachher geht er an den See und dort ist die Begebenheit mit dem Levi. Nachher die Frage, was tut Jesus in dieser Geschichte, müssen wir auch nicht in ein Lexikon, das können wir selber irgendwo zusammenfassen. Spannend wird dann die Frage, was hat denn der Levi da in diesem Zollhaus? Nein, zuerst kommt, wer ist der Levi? Genau, und das möchte ich euch im Lexikon vorlesen. Dann gehe ich nachschlagen unter Levi. Dann sehe ich erstens den dritten Sohn von Jakob mit einem langen Text, das lese ich nicht vor. Dann Bedeutung 2, hebräischer Name des Apostels Matthäus. Mit Stellenangaben, wo das erwähnt wird. Aha, das ist der Apostel Matthäus gewesen. Der wird Levi und Matthäus genannt. Das ist ein hebräischer Name. Und dann, dritter Punkt, 2 Vorfahren von Jesus. Jetzt kann ich mich mit dem zufrieden geben oder sage, ja gut, jetzt schaue ich mal noch, was unter Matthäus steht. Gehen wir hinterher zum Matthäus. Da sehe ich einen ganzen Absatz. Griechische Form von Matthias oder Matthias. Also bist du auch ein Kind Levi, wenn du so willst. Gabe des Herrn. Schöner Name. Einer der Apostel, Verfasser des Matthäusevangeliums. Ah, der Zöllner hat nachher das Matthäusevangelium geschrieben. Ein Vergleich von Matthäus 9,9 mit Markus 2,14 und Lukas 5,27 zeigt, dass Matthäus auch unter dem rein hebräischen Levi erwähnt wird. Matthäus erscheint in allen Apostellisten, den Bibelstellen, wo die sind. Er war Zöllner, nicht viele, im Sinn von, kannst du mal um den Zöllner nachschlagen, was dort noch steht, und wurde durch Jesus vom Zollhaus weg zum Jünger berufen, unsere Geschichte. Jesus wählte damit einen Apostel aus der Gruppe der von den Juden verachteten Zollbeamten, die im Dienst der römischen Besatzung mithalfen, ihr Volk auszusaugen. Die Pharisäer nahmen daran Anstoß, umso mehr als an der Mahlzeit, die sich an die Berufung anschloss. Auch andere Zöllner und Juden teilnahmen, die sich nicht um die Aufrechterhaltung und Befolgung des mosaischen Gesetzes kümmerten. Der Vater des Matthäus war Alphaeus, der aber nicht mit dem Vater des Jakobus gleichzusetzen ist, der anscheinend gleich geheissen hat. Also kompakte Info, was ist denn mit dem Matthäus? Auch schon darauf angewiesen, was denn nach dem Text kommt, die nächsten Verse, dass die Pharisäer auf Jesus losgehen. Und auf das möchte ich noch kurz eingehen, wenn wir nämlich bei Zöllnern nachher nachlesen, kommt eine riesige Reichhaltigkeit führen, die den Rahmen von diesen zwei Versen total sprengt. Was hat der Levi am Zollhaus gemacht? Ich habe im Lexikon nachgelesen, unter Kapernaum und unter Zöllner. Und dann finden wir heraus, dass Kapernaum an der Grenze zwischen zwei Herrschaftsgebieten liegt, nämlich vom Philippus und vom Herodes Antipas, das sie Halbbrüder waren. Wenn man dem nachgeht und noch bei Herodes nachschlägt, sieht man Herodes der Große, das ist der, wo Jesus geboren ist, Kindli töten lassen hat. Der hat 3 Söhne gehabt. Der Herodes Antipas, der Archelaus und der Philippus. Sein Reich ist aufgeteilt worden auf 3 Bereiche. Und Kapernaum liegt genau an der Grenze zwischen Philippus und Herodes Antipas, wo nur Halbbrüder waren, aber beide vom Herodes dem Grossen. Antipas und Philippus hatten Krach miteinander, weil der eine dem anderen die Frau ausgespannt hat. Herodias war Philippus seine Frau. Herodes hat sie zu sich geholt, beide in den Ehebruch gegangen. Das war der Grund, warum Johannes der Täufer enthauptet wurde, weil er hat das dem Herodes angeredet und das hat Herodias nicht wahrhaben wollen. Und ihr merkt, wir kommen plötzlich zu ganz anderen Geschichten. Jetzt aber, was hat er in dieser Zollstation gemacht? Weil dort das Grenzgebiet war, sind dort die Zölle eingezogen worden. Die Römer haben nicht selber die Zölle eingezogen, sondern sie haben das verpachtet und die Pächter, die haben nachher Zollbeamte eingesetzt. Oberzöllner, Unterzöllner, der Levi war ein Unterzöllner, der Zachäus war ein Oberzöllner, der mehrere Zollstationen unter sich hatte und die haben im Auftrag des Pächter Zoll eingezogen. Das war wichtig, weil das ist die Handelsstraße von Jerusalem in Orient war, eine wichtige Handelsstraße und da konnte man absahnen. Die Römer hatten ein fixes Einkommen, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. Der Pächter hat das ganze Risiko getragen wegen Missernten und so. Und die Römer hat es nicht interessiert, ob die Zöllner zu hohe Beträge einnehmen oder nicht. Die Hauptsache, sie hatten ihr Einkommen. Und jetzt ist Jesus mit diesen Zöllnern essen. Und das war ein No-Go für die Juden. Weil die Zöllner sind nach mosaischem Gesetz immer unrein gewesen, haben mit den Heiden umgegangen, haben der verhassten römischen Besatzungsmacht geholfen. Und ihr müsst euch das vielleicht vorstellen, im nächsten Abschnitt liest man davon, Zöllner und Sünder wird gleichgesetzt. Ihr sagt mal am Zöllner, am Zoll aussen, hey Sünder. Das können wir heute nicht mehr gleichsetzen, das ist nicht das Gleiche. Aber damals war der Zöllner der Inbegriff von einem Sünder. Stellt euch vor, ihr trefft mich nächste Woche irgendwo zu Abend in einem Bordell. Also ich würde zuerst mal fragen, was machst du da? Aber ihr würdet mich wahrscheinlich auch fragen. Ich würde dann irgendwo rechtfertigen, dass ich am Missionieren bin. Aber das ist eben die Situation, die wir damals angetroffen haben. Das ist jetzt bereits eine Übertragung in den Alltag, ins Heute. Jesus war ein No-Go, mit diesen Leuten abzuhängen. Er hat da eine Grenze überschritten, die religiöse Elite nicht gemacht hat. So müssen wir uns Zöllner von damals vorstellen. Und er hat sich mit denen abgegeben. Zöllner waren im ganzen Römischen Reich verhasst gewesen. Und nur mit diesen paar Begrifflichkeiten, die wir im Lexikon nachgeschlagen haben, kommt die Geschichte schon ganz grosse Tiefe über, die sie sonst vielleicht nicht hätte. Ich gehe nicht näher darauf ein. Noch zum Abschluss. Staunen. Sich Zeit nehmen und staunen über die Tatsachen, die dafür kommen. Das sind ein paar mögliche Punkte. Staunen darüber, die Botschaft von Jesus, die hat fasziniert. Immer wieder haben ihm Leute zugelassen, sind ihm nachgefolgt. Jesus sieht aber trotz der Menge den Einzelnen, den Levi. Jesus ruft einen weiteren Nachfolger, eben den Levi, ruft er raus in seine Nachfolge. Der Zöllner von damals ist nicht der gleiche Zöllner wie heute. Auch da können wir darüber staunen, wenn es vielleicht nicht die angenehmsten sind manchmal, wenn sie einem schon wieder rausnehmen. Wir haben es noch nie rausgenommen, aber ich dafür schon 2-3 Mal vielleicht. Er will den Levi trotz seiner Vergangenheit, können wir bereits vielleicht wieder ins Heute übertragen. Und spannend, der Levi, der lässt sofort alles zurück. Auch da können wir darüber staunen. Und vielleicht noch eine Tatsache, ein Zelot und ein Zöllner sind zusammen im Jesus-Team gewesen. Simon der Zelot, der gegen die Römer gekämpft hat, und der Levi, der gemeinsame Sachen mit den Römern gemacht hat. Und die waren zusammen Apostel. Beide im Team von Jesus und das hat irgendwie funktioniert. Oder nicht staunen, sondern hey, aber das verstehe ich nicht. Was heisst denn das eigentlich, Jesus folgen? Und so weiter und so fort, ist eine beliebig lange Aufzählung. Wir werden jetzt in Kleingruppen gehen und das funktioniert heute Abend so, dass ihr zusammen versuchen, den Text zu erarbeiten in dieser Art und Weise. Also wenn ihr das Bibellexikon bräuchtet, das wäre da vorne. 2 Begriffe daraus habe ich euch aber rauskopiert und zusammengestellt. Meiner Meinung nach wahrscheinlich die 2, die am spannendsten könnten sein im Laufe der Diskussion. Nehmt euch einfach Zeit, über den Text in der Gruppe auszutauschen, mehrmals zu lesen, in verschiedenen Übersetzungen zu lesen und dann vielleicht einmal Fragen zusammenzutragen, was euch interessieren würde. Und dann geht diese Frage nachher. Und vielleicht findet ihr nicht auf alles eine Antwort heute Abend. Dann nehmt das als Aufgabe mit für die Woche. Dann es vielleicht verteilen. Es ist der Text, der morgen gelesen wird im Teilnehmerheft aus Markus 4. Die genaue Stelle weiss ich jetzt nicht, aber im Leiterheft steht es drin. Oder eben der Tag 3 im Teilnehmerheft. Nehmt den Text mit. Leset den miteinander und nachforschen. Die Leiter der einzelnen Kleingruppen können bei mir noch einen Zettel holen. Und wenn keine Fragen mehr sind, Pam? Ja? Ich bin dem jetzt nicht näher nachgegangen, aber so auf die Schnelle, ein Grund, der sicher mitspielt, das haben nicht jedes Evangelium die gleiche Zielgruppe. Und entsprechend werden natürlich mal die hebräischen, mal die griechischen Namen genommen von den Leuten. Das könnte drin hineinspielen. Kann auch drin hineinspielen, im Laufe der Zeit hat die Bedeutung vom einen Namen abgenommen und der andere zugenommen. Also es ist eigentlich normal gewesen, dass viele Leute im Laufe der Jahre Beinamen bekommen haben und nach 20 Jahren sind sie eher unter dem Beinamen bekannt gewesen. Der Levi am Anfang könnte man jetzt vorstellen, eher als Levi. Und durch seine Veränderung von seinem Lebenswandel, was ja typisch ist fürs Christwerden, dass er eben mehr der Matthäus geworden ist oder auch als Apostel nachher, wenn er in die griechische Welt rausgegangen ist, halt sich beim Matthäus genannt hat, beim griechischen Namen und durch das als Matthäus bekannt worden ist. Also das sind Gründe, die reinspielen können. Das sehen wir ja ähnlich bei Saulus und Paulus, dort ist es ähnlich, oder der Philippus. Nathanael, der wird auch Thaddäus, glaube ich, genannt, genau, oder hat noch einen dritten Namen sogar. Also es ist gar nicht unbekannt, dass die Leute verschiedene Namen haben und auch in den verschiedenen Evangelien verschieden genannt werden. Ah, genau, danke Hans. Genau, das habe ich vergessen, am Sonntag darauf hinzuweisen und heute. Wir lesen diese Woche und nächste Woche die genau gleichen Texte in den Vertiefungen. Und das aus folgendem Grund, wir sind jetzt am Entdecken, also ihr dürft euch Zeit nehmen zum Entdecken und nächste Woche werden wir die gleichen Texte nochmal lesen und dann in diesen Texten dann versuchen zu begegnen. Genauso wie wir es auch am Sonntag machen, am letzten Sonntag entdecken mit dieser Speisung von der 5000 und am nächsten Sonntag werden wir Gott begegnen in diesem Text von der Speisung von der 5000. Und genauso nachher in den folgenden Wochen haben wir mit den Texten im Teilnehmerheft diese Woche entdecken, nächste Woche begegnen. Sonst noch eine Frage? Dann wünsche ich euch... Nein, das ist ein anderer Philippus. Ja, genau. Dann wünsche ich gesegnete Kleingruppenzeit. Die Leiter können da vorne noch die Kopie holen.